stellt euch das mal vor, in der Innenstadt ist nicht ein Apple Store, nicht ein neuer Fast Fashion Store, sondern da ist eine Kleiderei. Da kann man reingehen und Kleidung ausleihen, ja? Und so wirklich jeden Tag 3-4 Mal neu anziehen, wenn man will. Es ist ein Second-Hand-Laden. Jeder H&M, jeder Fast Fashion-Laden wäre verpflichtet, 10% seiner Verkaufsfläche für ein Leihmodell, für ein Second-Hand-Modell anzubieten. Also das ist ja alles möglich.
Druck machen. Der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Hallo zu unserem Podcast. Ich bin Barbara Metz, ich bin Bundesgeschäftsführerin bei der Deutschen Umwelthilfe und ich unterhalte mich heute mit meiner Kollegin Viola Wohlgemuth.
Ja, Barbara, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich natürlich sehr.
Viola ist promovierte Pharmazeutin. Sie kennt sich also mit Chemie gut aus. Und sie ist schon seit ganz, ganz vielen Jahren, Jahrzehnten schon fast, im Textilbereich unterwegs, war in Bangladesch, in Ghana und wo sonst eben auch viele Klamotten landen. Da kommen wir jetzt aber gleich nochmal drauf, denn da sind wir schon beim Thema. Wir wollen heute über Textilien reden, über Klamotten sprechen. Klamotten ist ja was, was wir alle oder viele von uns, würde ich sagen, es gibt Leute, die nicht gerne shoppen, aber die meisten sagen, ey, habe ich total Bock drauf. Gerade Frauen, muss man dazu allerdings auch sagen. Und mir geht's auch so. Ich habe in meiner Teenagerzeit dieses Erlebnis gehabt. Ganz früher bin ich nur mit Mama einkaufen gegangen, kennen wahrscheinlich viele von uns, war so semi-super. Und dann kam der erste H&M. Und das war der absolute Game-Changer. Wir sind also, ich komme aus einer ländlichen Gegend, damals nach Nürnberg gefahren mit allen Freundinnen. Wir sind in diesen H&M rein. Wir haben alles anprobiert. Es war total toll. Man konnte sich das endlich mal leisten. Man hat hin und her überlegt, alles anprobiert und man konnte sich eben dann auch ausdrücken. Und Mode ist ja auch eine Ausdrucksform, finden wir alle toll. Und nach wie vor macht mir das sehr viel Spaß. Die Frage ist, müssen wir jetzt alle miteinander ein schlechtes Gewissen haben?
Ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute über Textilien reden können, denn das ist natürlich mein Herzensthema. Und wie du schon gesagt hast, es geht uns alle an. Wir tragen sie eigentlich den ganzen Tag. Eigentlich sind ja Klamotten unsere zweite Haut. Es ist eine Ausdrucksform. Ich kann mich damit ausdrücken. Ich kann auch zeigen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Es ist ja nicht nur Schutz vor den Elementen, vor der Sonne, vor der Kälte, sondern eben auch Kunst. Und ich möchte mich damit zeigen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wir haben natürlich auch sehr viele Probleme durch die Textilien. Denn man muss ganz ehrlich sagen, was wir mittlerweile tragen, sind ja bunte Plastiktüten geworden. Und gerade durch die Entwicklung wie H&M und Zara, was du gerade beschrieben hast, haben wir einen kompletten Wandel der Textilindustrie gehabt. Von denen, wir haben Kleidung, die wir vererben, die wir upcyclen, die wir nähen, hin zu Fast Fashion, zu dem schnellen Geld mit dem Billigschick. Und das ist eben möglich, weil diese Kleidung, die wir zum Beispiel bei H&M und Co. sehen, aus synthetischen Fasern sind. Und da haben wir natürlich einen riesen Wandel gehabt in der Zeit.
Ja. Genau, und die Frage ist ja auch, sagen wir es mal so, ich komme ja eher, würde ich sagen, gilt vielleicht für uns beide so ein Stück weit, wir kommen aus so einer gewissen Bubble, die sich mit diesen Themen schon auseinandersetzen. Und ich heute habe zum Beispiel Sachen von Vinted an, das ist eine Secondhand-Plattform. Ich finde sie mega schick, meine Jeans ist von Vinted und auch der Blazer hier ist von Vinted. Und ich habe es mir jetzt langsam so ein Stück weit angewöhnt, um nicht darauf verzichten zu müssen, sage ich jetzt, okay, dann shoppe ich halt Secondhand. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt schon das neue Normal, ist das schon die Lösung für alles, weil zum Beispiel meine Tochter, die ist auch noch jünger, aber die fängt natürlich immer mit 10, fangen die natürlich auch an, Klamotten einzukaufen, die sagt dann auch immer schon, kann ich mal auf Vinted gucken, ob es da einen Jumpsuit für den Sommer gibt oder so, ne? Also da merke ich, der Mensch lernt, glaube ich, relativ schnell, aber die Frage ist, haben wir das Problem eigentlich schon gelöst?
Wie du gerade gesagt hast, der Punkt sind halt wirklich, was sind eigentlich Kleidungsstücke für uns? Es ist ja eine Ausdrucksform und wie können wir das denn nicht auch anders befriedigen? Denn der Punkt ist, das Problem der Textilindustrie ist die Herstellung. 85% der Umweltauswirkungen entstehen wirklich in der Herstellung dieser Textilien. Der Wasserverbrauch, das Ölverbrauch, der Transport dieser Textilien. Und das Problem ist eher, dass die bei uns ja nur noch 1,7 Mal getragen werden. Das ist so die Lebenserwartung eines Partytops, bis sie weggeschmissen werden. Und für was wir sie brauchen, ist ja aber eigentlich was anderes. Ich möchte mich ausdrücken, ich möchte rausgehen, das ist eine Party, ich möchte besser aussehen als wer anders, ich möchte mich irgendwie einer Gruppe zugehörig fühlen. Und die Frage ist, gibt es nicht ganz andere Möglichkeiten, als neu zu kaufen? Und das finde ich gerade so spannend, denn wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Menschen, und zwar gerade junge Frauen, die Alternativen entdecken, wieder aufbauen und zeigen, Leute, leihen, teilen, tauschen, Secondhand, reparieren, da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Denn wenn ich zu H&M gehe, wenn ich zu Primark gehe oder zu den ganzen anderen Firmen, habe ich ja den Punkt, da wird mir etwas vorgesetzt, das ist jetzt Mode, morgen ist es was anderes. Und ich als Pharmazeutin komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Bubble, da ging es irgendwie im Labor, ich habe da nur mit meinem Kittel gestanden, da ging es gar nicht um Klamotten. Und auf einmal habe ich angefangen, weil ich in der Umweltbewegung aktiv geworden bin und gesehen habe, was für eine unglaublich dramatische Auswirkung diese Kleidungsstücke auf unsere Erde hat, auf unsere Natur und unsere Zukunft, dass wir hier ein Problem haben. Und dann bin ich nach und nach mit dieser Bubble in Berührung gekommen, mit Menschen, die upcyclen, die leihen, die tauschen, habe erstmal gemerkt, Alter, was haben die für Klamotten an? Wie drücken die sich aus? Wie viel schöner in meinen Augen sind die eigentlich auf der Straße und zeigen, wie schön Mode sein kann? Und das bedeutet, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ich habe gelernt, es geht nicht um Verzicht, es geht darum, eine ganz andere und viel schönere Art der Mode zu entdecken.
Genau, und damit sind wir praktisch, da kommen wir später auch nochmal drauf, wie wir das vielleicht in die Breite bringen können, weil ich würde mal sagen, jetzt ich, ne, du, wir beide bei der Deutschen Umwelthilfe, ist vielleicht klar, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, ist aber noch nicht in der Masse der Fall, das muss man tatsächlich sagen. Aber fangen wir mal vorne an, weil du warst ja für uns, für die Deutsche Umwelthilfe, letztes Jahr im Herbst in Ghana, um einfach mal auch dort zu zeigen und zu gucken, wo landen eigentlich diese Massen an Klamotten. Und vielleicht kannst du auch noch mal mit dazu sagen, über welche Dimensionen wir hier gerade sprechen, weil das ist was, was mich echt... Das hat mich total erschlagen, als ich gehört habe, worüber reden wir eigentlich? Das sind Massen an Klamotten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Frage ist, wo landen die eigentlich? Was passiert damit?
Ja, wirklich mal so ein, vielleicht ein paar Fakten, genau wie du gesagt hast, wir fangen an. Die Textilindustrie. Das Krasse ist, dass sie wirklich Jahrzehnte komplett unter dem politischen Radar geflogen ist. Wenn wir uns die anderen Branchen angucken, wenn wir uns Verpackungsmüll angucken oder ähnliches, da wissen wir, hier ist ein Problem. Und die Textilindustrie, was wir von ihr wissen, was wir von ihr sehen sollen, das ist ja nur der schöne Schein. Das sind Models, das ist irgendwie der Laufsteg, das ist die Insta-Werbung, der TikTok-Shop. Ja, also das heißt, ich sehe eigentlich immer nur die tollen Produkte und alles andere dahinter, das soll ich nicht sehen. Und da geht es gar nicht darum, dass wir uns nicht drum kümmern oder zu dumm sind, sondern das möchte die Textilindustrie natürlich auch geheim halten. Da fangen wir schon mal damit an, dass Textilien natürlich nicht mehr in Deutschland oder in Europa produziert werden, sondern die ist ausgelagert worden. Die ganze Produktion ist jetzt in Südostasien. Das heißt, wir reden eigentlich über Indien, über China, über Bangladesch. Hier wird unsere Kleidung hergestellt. Auch für Firmen, die in Deutschland große Läden haben. Ja, also über 90% der Kleidung kommt aus Südostasien. Und das bedeutet, dass dort das Öl verbraucht wird. Denn unsere Kleidungsstücke sind eigentlich bunte Plastiktüten geworden. 70% der Klamotten, die wir jetzt haben, die wir tragen, die ihr jetzt gerade wahrscheinlich anhabt, während ihr uns im Podcast hört, bestehen aus synthetischen Fasern aus Öl und Gas. Das sind mittlerweile schon 80% der Polyesterproduktion weltweit, die nur in Klamotten geht. Das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich Ölgas, daraus mache ich verschiedene synthetische Stoffe, daraus mache ich eben die Fasern, dann muss das Ganze gefärbt werden, dann muss das Ganze gewaschen werden, da kommt unglaublich viel Chemie drauf, bis zu 3500 verschiedene Chemikalien in der Textilindustrie. Und wenn man dann mal so in Bangladesch vor Ort ist, dann sieht man eben, dass da wirklich eine Textilfabrik neben der anderen ist. Gefühlt ist irgendwie das halbe Land in Textilfabriken am Arbeiten und dafür brauche ich sehr viel Energie. Und die Realität in Bangladesch ist, das ist Öl und Gas, was ich dort einsetze. Da habe ich kein Solar. Das ist wirklich minimal. Also ich brauche einfach super viel Energie, super viel fossile Energie. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt. Diese Industrie ist eine Öl- und Gasindustrie. Das ist eine Plastikindustrie. Und dann haben wir eben den Punkt, dass Textilien mittlerweile zu einer Wegwerfware geworden sind. Also sie werden rübergeflogen. Bei Shein mittlerweile reden wir wirklich von Flugware, bis sie bei uns ankommt. Und das sind mittlerweile 400.000 Pakete pro Tag. Nur von Shein und Temu, die bei uns ankommen. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Dimension, die wir uns mal vorstellen müssen. Wir tragen sie sehr kurz. 1,7 mal so ein Partytop. Und dann ist eben der Punkt, was machen wir damit? Und genau hier hat die Politik bisher überhaupt gar keine Regeln gesetzt, denn aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe diese Klamotten einmal auf den Markt gebracht, danach bin ich bisher nicht mehr dafür verantwortlich. Und die Realität ist, wir können sie nicht recyceln. Es kümmert sich auch keiner drum. Es sind gerade mal 0,1-1% der Klamotten, die recycelt werden. Für mich ist es, glaube ich, die am wenigsten kreislauffähige Industrie der Welt. Und dann komme ich zum Ende, denn die Textilien landen nämlich dann in Ländern des globalen Südens, auf der anderen Seite in Ghana, in Kenia, in Tansania, also in afrikanischen Ländern. Und auch da können sie nicht mehr getragen werden. Und am Ende landen sie eben in der Umwelt, im Meer. Ich war mit Fischern draußen, wirklich auf dem Meer. Wir wollten fischen und wir hatten mehr Klamotten in den Netzen als Fische. Genau. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sieht, wie diese Textilindustrie mittlerweile die ganze Welt kontaminiert.
Ja.
Ja,
Ja, das finde ich eben krass, weil man das gar nicht so stark auf dem Schirm hat. Wir reden halt super viel über natürlich die ganze Energie, die fossile Energie, Atom vielleicht noch, Kohle, die Verkehrswende. Aber dass Klamotten so ein großes Problem sind, dass sie nämlich zum Beispiel fünftgrößte Ressourcenquelle, glaube ich, in der EU sind, wenn es um den Einsatz eben von Ressourcen geht und auch was den CO2-Fußabdruck angeht. Das ist also wirklich eine große Dimension. Aber was ich jetzt spannend finde, weil du ja darüber geredet hast, dass unsere Klamotten viel aus synthetischen Fasern bestehen. Wir haben, sind wir super stolz drauf, bei der DOH jetzt nämlich so ein Gerät, das kann man an Klamotten ranhalten und hinter diesem Gerät liegt eine Datenbank und dann können wir feststellen, was tatsächlich in diesen Klamotten drin ist. Denn manchmal schaut es aus wie Baumwolle oder man denkt, alles super, tatsächlich ist sehr viel Synthetik drin. Deswegen dachten wir, probieren das hier auch mal aus, oder?
Genau, was ihr jetzt nicht seht, was ich in der Hand habe, ist ein Scanner. Das ist ein Nahinfrarotscanner, der also jetzt gleich eine bestimmte Wellenlänge aussendet an Strahlung, wenn ihr so wollt, ja, an Licht. Und dieser Lichtstrahl, den senden wir jetzt auf ein Textil. Ich habe hier ein Pseudo-Gucci-Textil, das ich in Ghana mitgebracht habe von der Mülldeponie. Denn wir waren im Oktober vor Ort mit Aktivistinnen aus Ghana, die für eine gerechte Textilindustrie arbeiten. Und mit denen haben wir Textilien wirklich von den Mülldeponien geholt. Wir haben sie upgecycelt, wir haben sie zurückgebracht als Deutsche Umwelthilfe für einen alternativen Shop zum Black Friday. Und was wir aber eben festgestellt haben, was wir leider auch schon durch die internationalen Recherchen wissen, dass es immer mehr dieser Textilien aus synthetischen Fasern bestehen. Ich halte jetzt diesen Scanner, der ist ungefähr so dreimal so groß wie ein Handy, auf diese Kleidung, sende den Strahl aus und dann bekommen wir ein Spektrum und in der Datenbank kann dieser Scanner mir nun sagen, aha, das ist Polyester. Und jetzt wundert ihr euch, Polyester, PET, ist das nicht eigentlich das, was ihr in eurer Flasche habt? In eurer Einwegplastikflasche, wo das ganze Mikroplastik rauskommt, das wir dann in den Körper bekommen? Ja. Und genau das haben wir aber leider auch in den Klamotten. Es ist wirklich krass, dass unsere Kleidung nichts anderes ist als bunte Plastiktüten.
Ja. Das heißt, wir können mal festhalten, wir haben eine totale Überproduktion und da muss man im Prinzip, egal was wir machen, wir müssen runter von dieser Überproduktion, das ist einfach schlicht und ergreifend zu viel. Die Europäische Union hat sich jetzt auch schon was überlegt, also wir haben alle festgestellt, läuft nicht so richtig gut. Wir haben extrem hohe Müllberge, Textilmüllberge, deswegen hat sich die EU jetzt ausgedacht, und das ist auch schon länger ein Thema, Retourenvernichtungsverbot. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass das Partytop nur 1,6 Mal getragen wird, sondern dass teilweise ganz viele Textilien noch gar nicht getragen werden, sondern von der Produktion praktisch direkt in die Vernichtung gehen. Und deswegen gibt es eben dieses Retourenvernichtungsverbot. Da würde mich eben auch nochmal genauer interessieren, das heißt, ab 1. Juli haben wir kein Problem mehr, es wird nichts mehr vernichtet oder wie schaut's aus?
Das wäre so schön. Also erstmal freuen wir uns natürlich super, dass dieses Vernichtungsverbot kommt, denn du hast es gerade schon angesprochen, das ist natürlich ein Riesenproblem. Nicht nur, dass die Klamotten, wenn sie gekauft werden, kaum getragen werden. Wir haben bis zu 40% Überproduktion. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also 40% der Kleidung, die hergestellt wird, wird gar nicht erst verkauft. Die landet sozusagen schon auf dem Müll, bevor sie überhaupt über die Ladentheke geht. Das lohnt sich für die großen Industrien, für die großen Textilindustrien, weil dann das Endprodukt einfach günstig ist und es einfach zu viel kostet, das wieder in den Kreislauf zu bringen, wegschmeißen und einfach neu produzieren. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und dazu kommt natürlich noch der Onlinehandel, der in den letzten 4-5 Jahren wirklich den Textilverkauf komplett verändert hat. Also das meiste läuft mittlerweile über online. Und du hast es vorhin erzählt, dein Erlebnis, du hast ein Textil in der Hand gehabt. Wenn es einem nicht gepasst hat, hat man es wieder ins Regal getan, man hat es wieder aufgehangen. Das habe ich ja online nicht. Es gibt diesen digitalen Kleiderschrank nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass an Black Friday bis zu 70% der Textilien zurückgeschickt werden, also gar nicht behalten werden und davon geht ein großer Teil in die Vernichtung.
Ja. Ich habe sogar gerade, um das kurz einzufügen, mit dem Journalisten gesprochen, der gesagt hat, es gibt ja sogar diesen Retourenbetrug, dass nämlich Leute wissen, dass die Retouren vernichtet werden, das heißt, sie bestellen Klamotten oder was auch immer und dann packen die irgendwas anderes rein, Windeln oder ich weiß es nicht, irgendwelches Füllmaterial in diese Pakete, schicken das zurück, weil sie wissen, das wird gar nicht aufgemacht, sondern es kommt direkt in die Vernichtung. Das hatten die irgendwie untersucht, was ja irgendwie auch krass ist, wenn man sich das mal überlegt, eine neue Ware, ich schicke die zurück und weiß, letztendlich kommt es in Schredder, so.
Es ist sogar so, also das ist natürlich eine besonders krasse Form, aber es ist sogar so, dass bei manchen Produkten, wenn die unter 5 Euro sind, das wissen wir zum Beispiel schon bei Amazon auch schon länger, und man die zurückschicken möchte, weil man sagt, passt nicht oder es ist ein Produkt, das ich jetzt so nicht brauche, dann bekommt man sogar die Ansage, ey Leute, der Versand kostet uns mehr, behalt's einfach, wir schenken es euch, weil die das Kümmern um die Retouren teurer ist für uns, als dass ihr es behaltet. Und da sieht man eben wirklich, finde ich hier, diese absolute Diskrepanz, denn hinter jedem von diesen Produkten stecken unglaublich viele Ressourcen. Mhm. Und das hört sich immer so abstrakt an, aber vielleicht mal so ganz platt runtergebrochen. Ein weißes Top, wirklich so das Einfachste in der Textilindustrie zum Herstellen, ja, ohne Farbe, ohne alles, verbraucht schon 2500 Liter Wasser in der Herstellung. Das ist so viel, wie ein Mensch in 2,5 Jahren trinkt, ja. Also wenn ich in Kenia sehe, dass ganze Landstriche bald nicht mehr bewohnbar sind, weil ich kein Wasser mehr habe, dann geht das auch in die Textilindustrie. Also unser Schrank ist eigentlich eine Wasserressource und deswegen müssten wir damit eigentlich viel wertvoller umgehen. Aber zurück zu deiner Frage, genau. Wir haben jetzt das Vernichtungsverbot, wo wir jahrelang viele Aktivisten weltweit für gekämpft haben, weil es wirklich Wahnsinn ist, dass diese Klamotten in die Zerstörung gehen. Alleine die Daten, die wir kennen, gehen, davon müssen wir ausgehen, dass nur was in Deutschland zerstört wird, 3,5 Mal um die Erde gewickelt werden kann, innerhalb, also was in einem Jahr zerstört. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Wir gehen also davon aus, dass es noch viel mehr. Aber der Punkt ist, diese Mühlen mahlen natürlich sehr langsam. Eigentlich ist es seit 2018 schon angedacht. Jetzt kriegen wir es endlich. Wir haben aber viele Ausnahmen. Das bedeutet, dass die Lobby, die Textilindustrie und Chemielobby, die dahinter steht, es geschafft hat, viele Ausnahmen mit rein zu verhandeln. Und das sind dann solche Dinge wie, naja, also ich möchte spenden, aber es will keiner annehmen. Das ist natürlich Wahnsinn, ja. Das sind noch 2, 3 andere Ausnahmen, zum Beispiel für Pelzprodukte oder für Produkte, die vielleicht umwelt- und gesundheitsgefährdende Chemikalien enthalten.
Also sprich, Pelzprodukte darf ich nach wie vor vernichten.
Ja, das ist genau. Das ist also wir machen sehr interessante Ausnahmen
richtig
gerade.
Richtig, genau. Absurd, okay.
Ja, genau. Und deswegen müssen wir natürlich, und das ist ja unsere Aufgabe, da ganz genau hingucken. Also wir haben halt hier eine gute Möglichkeit, aber wir müssen genau hingucken und vor allem, und das ist ja eins unserer Hauptprobleme, finde ich, immer wenn es um Kreislaufwirtschaft, immer wenn es um Müll geht, für den Vollzug sind die Bundesländer verantwortlich. Und ich war schon vor Jahren mal bei Amazon auf dem Dach und wir haben einen Prime Day blockiert, weil wir gesagt haben, hier werden Produkte weggeschmissen. Wir haben Schredder gesehen, wo einfach neuwertige Waren zerstört wurden. Und das Problem ist, dass natürlich die Bundesländer, dass die durchführenden Behörden das auch sanktionieren müssen. Und genau da müssen wir jetzt die Finger in die Wunde legen und dafür sorgen, dass das auch sanktioniert wird.
Genau, und das ist natürlich, sag ich mal, der USP der Deutschen Umwelthilfe. Genau. Da kommen wir natürlich insofern nochmal ganz anders ins Spiel, weil bislang hat man gegen Ultra-Fast-Fashion-Konzerne überhaupt im Textilbereich, gibt es nicht sonderlich viele juristische Verfahren, die versuchen, das irgendwo einzuhegen. Bloß wenn wir jetzt natürlich ein Retourenvernichtungsverbot bekommen, dann haben wir eine gesetzliche Grundlage. Die ist verbunden mit Pflichten, auch wenn es zugegebenermaßen diese Ausnahmen gibt, die viel zu weitreichend sind. Da werden wir natürlich weiter Druck machen, dass die eingeschränkt werden. Aber dort, wo dann eben die entsprechende gesetzliche Regelung gilt und nicht umgesetzt wird, da können wir natürlich dann juristisch rein. Und das werden wir natürlich auch machen, weil es gibt auch diese Transparenzpflichten, Offenlegungspflichten, also dass Unternehmen, die eben Textilien produzieren, verkaufen und so weiter, dann sagen müssen, okay, so und so viel sind als Retouren zurückgekommen und das mache ich damit. Das heißt, ich glaube, da gibt's viel Potenzial, um Druck zu machen, unser Prinzip Druck machen, können wir da, glaube ich, ganz gut einsetzen, um dem Ganzen einfach auch nochmal was entgegenzusetzen und das ins Bewusstsein zu bringen. Worüber reden wir hier eigentlich?
Ja, also du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Deswegen bin ich auch so unglaublich froh, dass ich hier bei der DOH zu diesem Thema kämpfen und arbeiten kann. Denn wir müssen einfach die Gesetze auch einhalten. Wir kämpfen jahrzehntelang für Gesetze und wenn dann Unternehmen einfach aus Profitgier, ich muss es so offen und ehrlich sagen, solche Gesetze ignorieren, dann müssen wir dafür kämpfen. Und mir ist es irgendwie ganz wichtig, nochmal klar zu machen, weil ich die Chance hatte, in Bangladesch, in China, in Indien gewesen zu sein. Ich war in Ghana auf Mülldeponien. Ich habe hier zum Beispiel nochmal was mitgebracht für dich. Siehst du, das ist ein Decathlon-Tech. Mhm. Könnt euch das vorstellen? Ihr kennt die einfach, die sind hinten in eurem Textil mit drin, wenn ihr eine Jacke habt oder ähnliches. Hier war ich in Bangladesch im Sommer erst und das war eigentlich eine Fabrik, die ja sehr sauber und toll produzieren sollte. Und dann haben wir halt in einem geschützten Waldgebiet neben dieser Fabrik, wo eigentlich Menschen wieder aufgeforstet haben, es darum ging, dass halt hier geschützt werden sollte, weil die Industrie halt ringsrum eigentlich diese Menschen schon den Lebensraum weggenommen hat. Einfach Tonnen von diesen überproduzierten Klamotten lagen, die dort verbrannt wurden, die diesen ganzen Wald kontaminiert haben. Ja. Also für mich ist es nochmal wichtig, klar zu machen, hier geht es sich um sowas Abstraktes. Na, das ist ja ein Gesetz und warum macht ihr das und ihr nervt damit? Hier geht es darum, dass Menschen leiden. Mhm. Ich habe Menschen gesehen, die auf Mülldeponien groß geworden sind. Ich war hier in Bangladesch, da war eine Frau, die war noch 10 Jahre jünger als ich, die hatte ein kleines Kind, die hat diese Schnipsel genommen, diese Decathlon-Sachen, was ich hier in der Hand halte, und hat damit gekocht. Die hat wirklich das Essen für ihre Kinder, die neben mir standen, gekocht damit. Ja, und ich hatte Tränen in den Augen, das zu sehen, was hier passiert, wie die Welt kontaminiert wird, nur für den Profit von wenigen Firmen. Hier geht es nicht um irgendein Gesetz. Hier geht es darum, finde ich, und ich sehe es für mich so, die Verantwortung zu übernehmen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Denn hier darf ich das. In Deutschland kann ich das. Und mit der Umwelthilfe auch wirksam. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass wir diese Gesetze auch umsetzen. Ja.
Ich bin Jonathan und arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe. Wie ihr in dieser Folge hört, arbeiten wir zu vielen spannenden und relevanten Themen, um Umwelt- und Verbraucherschutz durchzusetzen. Aber dazu brauchen wir auch euch. So könnt ihr die Deutsche Umwelthilfe jetzt gleich unterstützen. Bitte leitet diesen Podcast weiter, spendet oder werdet Fördermitglied. Vielen Dank.
Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die Umwelthilfe fordert jetzt nicht, dass alle in Sackleinen gekleidet in der Welt rumlaufen, sondern wir können, glaube ich, Spaß und Lust an der Mode haben, aber wir müssen es anders aufbauen. Aber bevor wir da nochmal genauer drauf zurückkommen und nochmal vielleicht ein bisschen drüber sprechen, was wären denn tatsächlich Modelle, wie kann es denn eigentlich wirklich aussehen? Vielleicht nochmal auch der Punkt, dass wir auch gegen Shein, das ist dieser chinesische Ultra-Fast-Fashion-Konzern, der, glaube ich, bis zu 9000 neue Designs pro Tag, muss man dazu sagen, auf den Markt bringt und lastwagenweise das Zeug hier in Europa und in Deutschland jeden Tag abwirft, die sind wir einmal juristisch jetzt schon angegangen und zwar für irreführende Werbung, denn die haben von sich behauptet, dass sie klimaneutral sein werden. Dazu muss man sagen, dass die pro Jahr immer noch mehr Emissionen ausstoßen, weil sie immer noch mehr produzieren und an keiner Stelle wirklich erklären konnten, wie sie denn irgendwie gedenken, Klimaneutralität herzustellen. Da haben wir gewonnen. Die Unterlassungserklärung hat Shein unterschrieben. Das heißt, es ist natürlich ein kleiner Teil, aber das zeigt schon mal, wir gehen da natürlich weiter. Das wird nicht das Letzte gewesen sein, auch an der Stelle nicht. Wir gucken da genau hin, nicht nur bei Shein, sondern auch bei den anderen großen Konzernen.
Ja, also diese Shein-Geschichte war für mich wirklich so mein persönliches Highlight dieses Winters. War eigentlich so mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ja? Also für alle, die Shein noch nicht so gehört haben, die es vielleicht nicht so präsent haben, wenn ihr euch H&M vorstellt, dann ist es eine Unterkollektion pro Woche. Wenn ihr also am Schaufenster vorbeigeht, hier ist was Neues, das ist künstliche Verknappung, damit man reingehen will, was kaufen will. Bei Shein, wie du gesagt hast, 9000 neue Designs pro Tag. Jede Sekunde kommen da neue Klamotten per App in mein Bewusstsein, auf mein Handy, ganz viel Gamification. Ich sehe sofort ein Spielrad, wenn ich das aufmache. Und das Problem eben, viele von dieser Kleidung besteht nicht nur aus synthetischen Fasern, Öl und Gas. Wir wissen, bei Shein sind stellenweise bis zu 96% der Kleidungsstücke, sondern sie werden zu uns geflogen und sie sind dann auch noch oft voller umwelt- und gesundheitsgefährdender Chemikalien. Und Shein kommt damit durch. Das ist Wahnsinn. Und deswegen bin ich so stolz, dass wir als bei der Deutschen Umwelthilfe sie jetzt wirklich als allererste einfach mal juristisch richtig angehen konnten. Denn sie mussten diese, ja, für mich ist das irreführende Werbung, dass sie sagen, wir werden klimaneutral, obwohl sie ja wachsen die ganze Zeit und mehr Umwelt zerstören, einfach auf ihrer Homepage stand. Das mussten sie runternehmen und das müssen sie eben weltweit. Das ist das Tolle, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und wir gucken dann natürlich noch weiter, denn sie haben noch mehrere Geschichten, die wir nicht so hinnehmen.
Da werdet ihr auf jeden Fall von uns hören, für diejenigen, die uns folgen, was ihr natürlich alle tun solltet.
Stay tuned, das wird so schön, ich sag's euch.
Genau, und das, was noch positiv ist oder worüber wir auch noch mal berichten oder reden wollen, ist, wir haben ein politisches Momentum. Also man kann sagen, die ganzen letzten Jahrzehnte wurde ja schon über Textilien gesprochen. Ich glaube, in allererster Linie damals mit Rana Plaza, also mit dieser Fabrik, die in Bangladesch zusammengebrochen ist, wo diese Riesenkatastrophe, menschliche Katastrophe auch ausgelöst worden ist. Da ist es so ein Stück weit, glaube ich, ins Bewusstsein gedrungen, okay, es gibt hier irgendwie ein Problem, gerade in der Produktion. Dieses massive Klima- und Umwelt- und Ressourcenproblem ist, glaube ich, was noch nicht so ganz lange so präsent ist oder bei vielen nach wie vor nicht präsent ist. Politisch ist es allerdings angekommen, weil wir festgestellt haben, jetzt haben wir plötzlich ganz viele Textilien. Unsere Sammelsysteme gehen teilweise in die Knie. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal rumgelaufen ist und gesehen hat, vor diesen Kleidersammelcontainern stapeln sich da die Textilsäcke. Was ist da los? Und da gibt es jetzt europäische Gesetzgebung, die bisschen technisch ausgedrückt sagt, es gibt die erweiterte Herstellerverantwortung. Sprich, die Hersteller sind dafür verantwortlich, was sie produzieren. Und zwar nicht nur bis zur Ladentheke, sondern auch danach. Was passiert dann, wenn dieses Textil eben zum Müll wird, zum Abfall wird, nicht mehr gebraucht wird, was passiert dann? Und das ist jetzt ein Momentum, vielleicht kannst du das auch nochmal genauer erklären, was dahinter steckt, was jetzt in Deutschland auch umgesetzt werden muss. Und da sind wir natürlich dran und da geht's eben um die EPR, wie man so schön sagt.
Also die EPR, auch wenn es sich technisch anhört, ist wirklich ein System Change. Man muss es so sagen. Und das hat die Möglichkeit, es zu werden. Bisher war es so, dass Textilien nicht als Abfallstrom wahrgenommen wurden. Also wenn ihr eure Joghurtbecher seht, dann denkt ihr ganz klar, okay, das ist Abfall, um den muss ich verkümmern. Das muss gesammelt, das muss sortiert werden, idealerweise recycelt werden. Noch besser wäre es wäre eigentlich Mehrweg und gar nicht da. Aber bei Klamotten war das nicht der Fall. Also wenn ihr Kleidung in einen Sammelcontainer gegeben habt, dann wurde der von hauptsächlich sozialen, organisierten Systemen, also wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder andere von der Verwertung abgeholt und die konnten sich damit finanzieren, dass ein Großteil davon eben exportiert wurde. Ein bisschen wurde Secondhand in Deutschland verkauft, der Großteil geht eben in Ländern des globalen Südens wie nach Afrika, in afrikanische Länder. Und das bricht aber komplett zusammen, weil wir so viele massive Massen von nicht langtragbaren Fast- und Ultra-Fast-Fashion haben, dass das Modell zusammenbricht. Und jetzt endlich ist man soweit, dass man verstanden hat, okay Leute, es muss Verantwortung übernommen werden. Genau wie bei der Elektronikartikel, genau wie bei dem Joghurtbecher müssen jetzt die Hersteller eben dafür Verantwortung übernehmen und zahlen, dass diese Sammlung, die Sortierung und das Recycling überhaupt erstmal aufgebaut wird. Und das soll eben mit dieser EPR, mit dieser erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien jetzt kommen. Und dieses Gesetz ist in Europa verabschiedet und muss jetzt dieser Tage, wir warten eigentlich jeden Tag darauf, seit 5 Wochen schon, in Deutschland auch zu einem Eckpunktepapier kommt, zu einem Gesetz werden. Und das Wichtige für uns ist jetzt zu sagen, diese EPR könnte der Gamechanger sein, wenn sie nicht nur das Abfallmanagement, also das Sammeln, Sortieren, Recyceln, was bisher eh noch nicht stattfindet, finanziert, sondern eben ein zweiter Fonds kommt, den wir jetzt einfordern, ein sogenannter Transformationsfonds, in dem Geld genommen wird, um Leihen, Teilen, Tauschen, Reparieren, Secondhand wirklich aufzubauen und für uns zum neuen Normal zu machen. Mhm. Das hört sich so abstrakt an, aber stellt euch das mal vor, in der Innenstadt ist nicht ein Apple Store, nicht ein neuer Fast Fashion Store, sondern da ist eine Kleiderei. Da kann man reingehen und Kleidung ausleihen. Mhm. Ja? Und so wirklich jeden Tag 3-4 Mal neu anziehen, wenn man will. Es ist ein Secondhand-Laden. Jeder H&M, jeder Fast Fashion Laden wäre verpflichtet, 10% seiner Verkaufsfläche für ein Leihmodell, für ein Secondhand-Modell anzubieten. Also das ist ja alles möglich, nur bisher hat da niemand dran gedacht. Und diese Vision, die vielleicht so ein bisschen hippie-mäßig sich anhört, aber unglaublich wichtig wäre für unsere Natur, für uns alle, die könnten wir mit dieser EPR bekommen, wenn wir sie hart kriegen. Deswegen ist das jetzt so ein wichtiger Moment.
Genau, und deswegen setzen wir auch den Bundesumweltminister, der ist nämlich dafür zuständig, das ist Carsten Schneider, der ist zuständig dafür, da eine ordentliche Ausgestaltung zu machen. Mal gucken, wie weit er da kommt mit dem Eckpunktepapier. Wir haben natürlich Zeit, da auch Druck zu machen, weil wirklich umgesetzt werden muss dieses Gesetz im April 2028. Das heißt, da ist natürlich Zeit, das Ganze auszugestalten und da sind wir natürlich intensiv dran. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, ist eben, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu erklären, wie man sich das vorstellen muss. Wir hatten vorhin gesagt, wenn irgendwelche öko-interessierten Menschen, wie wir das sind, dann in den Secondhand-Laden gehen, dann ist es nach wie vor eine Nische und das ist nicht für jeden selbstverständlich. Aber genau diese Breite, diese Masse braucht man eben. Weil ich hatte vorhin auch eben ein Gespräch geführt, wo jemand meinte, na ja, aber das mit dem Secondhand, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Die Leute wollen halt was Neues. Und genau das ist vielleicht der Punkt in der Präsentation. Muss es eben so wirken, wie vielleicht auch Neuware wirkt. Deswegen ist es so wichtig, dass man da nicht so einen verstaubten, muffeligen Secondhand-Laden hat, wo ich in irgendwelchen Kisten rumwühle und denke, ein bisschen eklig hier, sondern es muss anders aufgebaut sein, dass es völlig normal ist. Ich gehe in den H&M rein und eben, wie du sagst, 10-20% der Einkaufsfläche sind dann eben aufbereitete Klamotten. Das, ich würde mal unterstellen, den Unterschied, den sieht man gar nicht wirklich, sondern das sind eben Sachen, die einfach nochmal getragen werden. Die, die wirklich kaputt sind, werden ja sowieso dann aussortiert werden. Das heißt, wir brauchen wirklich Systeme, die in der Fläche erlauben, einen wirklichen Zugang erlauben. Also das völlig normal wird und nicht so nischig ist und das sagen, wie du, Secondhand? Naja.
Genau, also das ist genau der Punkt. Also ich glaube, es ist einmal wichtig, sich klarzumachen, diese Vision von wo könnten wir hingehen, die ist halt gar nicht so absurd. Wir haben das nur bisher nie gemacht. Secondhand hat jetzt ja schon 8% Marktanteil. Also du sagst Vinted, ne? Also gerade halt die Plattform, das ist ja was, was wir alle kennen. Und mal ganz ehrlich, bei Kinderkleidung ist das normal. Wer von euch kleine Kinder zu Hause hat, wer in der Familie ist, die wachsen da so schnell raus, das ist ganz normal, dass die in der Familie, dass die auf Flohmärkten weitergegeben werden. Und als Mutter und Pharmazeutin kann ich nur sagen, das ist auch das Beste, was ihr euren Kindern antun könnt. Denn super viele von diesen Klamotten haben eben umwelt- und gesundheitsgefährdende Chemikalien drin und die werden rausgewaschen über die Zeit. Also das bedeutet sogar, es ist noch gesünder, Kinder Secondhand-Kleidung zu geben. Erstmal, um diesen Part abzudecken. Aber der zweite Punkt ist genau das. Es muss einfach normal werden. Es darf nicht etwas Abstraktes sein. Es ist eine Kleiderei. Ich muss in eine große Stadt fahren, sondern das muss normal werden. Und das können wir aber auch. Und genau dafür brauchen wir jetzt die Gelder. Und das Tolle wäre, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass hier wirklich mal Millionen in so einen Topf fließt, mit dem man diese Infrastruktur auch aufbauen kann. Denn der Punkt ist ja, dass bei Shein eine Klamotte vielleicht nur 20 Cent kostet, ein T-Shirt 3 Euro, diese Gelder werden ja trotzdem bezahlt. Für uns scheint das erstmal billig zu sein, aber am Ende zahlen wir die alle, nicht nur die Menschen in den Produktionsländern, sondern wir alle, weil unser Wasser verseucht wird, weil wir umwelt- und gesundheitsgefährdende Chemikalien auf unserer Haut haben, in unserem Körper aufnehmen, krank werden. Also diese ganzen Kosten trägt die Allgemeinheit und das müssen wir einfach mal umbauen. Die müssen einfach dorthin kommen, wo sie hergestellt werden. Verantwortlich muss der sein, der den Müll produziert, das sind die Firmen. Und wie gesagt, in meiner Welt wäre das so, wenn wir nur 25% von unserem Klamottenkonsum, das sind im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke im Jahr, die wir in Deutschland kaufen, mit den Alternativen decken würden. Also stellt euch das vor, nur 25% von den Sachen, die ihr im Jahr neu gekauft habt, mal leihen, mal teilen, mal tauschen, auf eine Kleidertauschparty, mein absoluter Favorite, mache ich super gerne mit den Kleinen. Da kann man auch genau wie in einem wie in einem Laden einfach zugreifen, wow, das lila Kleid, weiß ich eh, steht mir nicht, aber ich nehme es nochmal mit und zu Hause ziehe ich es dann an und weiß, ja, steht mir immer noch nicht. Und bei der nächsten Kleidertauschparty bringe ich es wieder zurück. Ja, es gibt ja für alles diese verschiedenen Modelle. Und die eben einfach zu haben, zugänglich zu haben und natürlich auch online. Wie gesagt, ich komme auch aus Hessen, ne? Schöne Infrastruktur, nicht so toll, da muss das natürlich auch online gehen.
Ja. Genau, und dass dieses Geld bezahlt werden muss dann von den Herstellern, das heißt, sprich jetzt mal runtergebrochen, letztendlich müssen sie dann für jedes Kleidungsstück, was auf den Markt kommt, eine Abgabe bezahlen, die dann in diesen Topf kommt. Was wir wollen ist, dass diese Abgabe auch ein Stück weit variiert und zwar orientiert daran, wie gut dieses Textil tatsächlich ist, also wie haltbar ist es oder wie ist es auch zusammengesetzt, kann man es eigentlich auch recyceln, dass es da wie so ein Bonus-Malus-System gibt. Denn das, und da komme ich nochmal auf den Anfang zurück, was wir nämlich brauchen, ist weniger Klamotten, dass weniger produziert wird. Wenn die Hersteller bezahlen müssen, dann verändert sich der Business Case. Und diese Unternehmen reagieren halt nun mal, ja, sag ich mal, auf den Preis, auf das Geld, auf das, was der Business Case hergibt. Deswegen ist es eben auch so wichtig, neben der Tatsache, dass ich mit diesem Geld dann gute Sachen anstellen kann, dass das eben entsprechend auch den Business Case für die Unternehmen selber verändert. Und da wäre ich nochmal an dem Punkt, den ich auch gerne nochmal genau anschauen würde. Du hattest es nur am Rande erwähnt, und zwar, wir haben keine Recyclingwirtschaft im Moment bei Textilien, was mit der Zusammensetzung der Klamotten zusammenhängt, auch weil wir gar keine Recycling oder kaum Recyclinganlagen haben, weil es eben gar keinen Markt dafür gibt. Was wir brauchen, ist, dass wir zum Beispiel auch Recyclingquoten definieren. Das heißt, das ist auch immer so ein bisschen technisch, aber wenn nur mal vorgeschrieben wäre, ein bestimmter Prozentsatz von Material in so einem Textil muss aus Rezyklaten, aus Textilien hergestellt werden, habe ich plötzlich einen Markt für Rezyklate. Dann lohnt es sich, eine Firma aufzubauen, die Recycling bei Textilien durchführt, um dann das entsprechende Rezyklat verkaufen zu können. Auch das ist dann wieder letztendlich wirtschaftlich. Und genau sowas müssen wir natürlich auch aufbauen. Das heißt, es geht um die Zusammensetzung von Klamotten am Ende des Tages natürlich auch.
Also wir haben einfach ganz viele Möglichkeiten, wo wir jetzt Stellschrauben haben und drehen können. Neben der EPR, die du gerade schon angesprochen hast, haben wir ein zweites Gesetz. Das ist das Ökodesign, was jetzt ebenfalls auch kommt, wo wir auch dafür sorgen müssen, dass es auch wirksam in Deutschland umgesetzt wird. Und hier sollen das erste Mal Grundregeln erstellt werden. Wie muss ein Textil überhaupt geschaffen sein? Also damit es recycelfähig ist, damit es haltbar ist, damit es nicht nach einmal waschen schon kaputt ist. Solche Grundregeln werden jetzt überhaupt erstmal eingeführt. Das ist Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass wir die in praktisch allen anderen Bereichen schon haben, wo wir Klamotten ja eigentlich immer tragen, jeden Tag auf der Haut haben. Und das ist genau der Punkt. Im Moment ist es so, ich habe es ja gesagt, dass Kleidung aus Öl hergestellt wird, also aus Fasern, die einfach nichts anderes sind als Plastikfasern. Und der Punkt ist, dass eben ein Textil zu recyceln, daraus eine Faser zu gewinnen, daraus wieder ein Textil zu machen, teurer ist, als Rohöl zu verwenden. Und das ist doch eigentlich der Wahnsinn. Wir heizen damit die Klimakrise an. Wir haben gerade die aktuelle geopolitische Situation, dass Öl natürlich teurer wird. Und wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel bei Shein so eine Faser 20% teurer geworden ist, nur in den letzten zwei Wochen. Ja. Also es ist eigentlich Wahnsinn, was wir hier tun. Und genau dafür müssen wir jetzt ins Recycling investieren. Wir müssen hier was aufbauen, was ja auch Kreislaufwirtschaft in Deutschland fördern würde. Und dann eben halt so eine Quote haben. Und das soll bei diesem Ökodesign das erste Mal jetzt angedacht werden. Also eine Einsatzquote für recycelte Textilfasern. Wenn ihr mal in eure Klamotte guckt und da steht was Recycling drauf, dann ist das kein Textilfaser. Das ist eine PET-Flasche. Und wie wahnsinnig ist das? Wir nehmen eine PET-Flasche, also eine Plastikflasche, aus der wir trinken, was allgemein schon fragt, ist, weil ihr dann Mikroplastik mittrinkt. Und dann könnte die eigentlich recycelt werden zu einer neuen Flasche, weil die ist ja lebensmittelecht. Und stattdessen ziehen wir die raus aus diesem System, schreddern die in China, machen daraus eine Faser, machen eine Klamotte, schicken die wieder zu uns, tragen diese Klamotte kaum, dann wird die noch vermischt mit anderen synthetischen Fasern und ist dann Müll. Das heißt, es ist also eh verloren. Wir brauchen neues Öl, um diese Flasche zu ersetzen. Und das Ganze nennen wir dann Recycling. Das ist absolutes Greenwashing. Also was wir brauchen, ist wirklich Faser-zu-Faser-Recycling.
Genau, ein Argument, was ja immer nochmal kommt, was die Zugänglichkeit zu Klamotten angeht. Ne? Das ist immer so, ist es nicht total undemokratisch, wenn ihr jetzt dafür sorgt, dass die Klamotten, weil sie langlebiger sind und so weiter, alle viel, viel teurer werden, dann kann ja keiner mehr so richtig teilnehmen, dann können sich das nur noch die Leute leisten, die viel Kohle haben. Das kommt ja ganz oft als Argument und hören wir jetzt auch schon in der Debatte eben um diese erweiterte Herstellerverantwortung, wie sie gerade diskutiert wird. Ich muss ja sagen, ich finde, dieses Argument ist falsch, weil wir ja gerade schon mal gezeigt haben, wir haben extrem viel Textilien auf dem Markt. Die Hälfte wird es auch tun, hätten wir immer noch mehr, als wir brauchen. Und man kann über Leihenteilen tauschen, reparieren auf Secondhand-Plattformen, kann man hier entsprechend viel günstiger einkaufen. Also ich habe jetzt hier eine sehr teure Jeans an, die im Original, ich habe das nämlich nachgeguckt, die kostet im Original 160 Euro. Würde ich jetzt für eine Jeans normalerweise ehrlich gesagt nicht ausgeben, habe ich auch nicht. Ich habe die nämlich für 30 Euro Secondhand gekauft. Das heißt, an der Stelle habe ich ja tatsächlich sogar diese Möglichkeit, diese Zugänglichkeit. Das ist also eigentlich gar kein Argument, oder?
Genau, also es sind zwei Punkte. Einmal ist die Möglichkeit natürlich da, dass wir Leihenteilen tauschen, reparieren, Secondhand schon jetzt nutzen können. Also ich kann wirklich nur empfehlen Kleidertauschpartys. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt kleidertausch.de, wo ich wirklich jeden Tag gucken kann, wo die nächste Party ist. Wir werden da von der DOH auch bald was haben. Ich kann nur sagen, freut euch drauf, da gibt es bald was ganz Tolles. Mehr darf ich noch nicht verraten. Das bedeutet, da kann ich aber wirklich ohne Geld auszugeben, mich komplett mit neuen Klamotten eindecken. Aber was du natürlich gesagt hast, ist klar. Also faire und saubere Mode wird mehr kosten als 20 oder 30 Cent und deswegen fordern wir gerade in dieser Gesetzgebung so klar das Recht für uns alle zum Zugang für faire und saubere Mode. Es darf nicht sein, dass wir uns selber informieren müssen, wo ist Gift in meiner Klamotte oder wo kriege ich denn jetzt eine faire Klamotte her und ist jetzt wieder irgendwo Greenwashing drin. Es muss klar sein, es darf nur auf dem Markt, was sauber und fair hergestellt wurde und diese Alternativen müssen für uns alle zugänglich sein. Wir haben eigentlich das Recht, dass wir die Infrastruktur haben für einen Secondhand-Laden, der gut kuratiert ist, wie du es sagst, wo ich halt gucken kann, okay, ich brauche jetzt für die Kleinen, während das Kind gerade im Kinderwagen nicht schreit, eine neue Hose und das muss ich in 10 Minuten finden können. Und das ginge ja. Das Problem ist im Moment, dass ich viel, viel mehr Geld machen kann mit Fast Fashion, weil ich die ganzen Kosten nicht tragen muss und da bin ich auch in der Innenstadt, in den fancy Tempeln und der Secondhand-Laden, womit man im Moment kein Geld machen kann, irgendwo mit super wenig Platz draußen ist und das müssen wir ändern und das könnten wir mit diesem Gesetz und das ist eben das Tolle, wenn wir es sauber und fair machen, deswegen an euch alle, geht auf unsere Homepage, unterzeichnet die Petition. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wir alle in den nächsten Jahren eben die Möglichkeit haben und es ganz normal wird, faire und saubere Mode für uns zu leihen, zu teilen, zu tauschen und eben auch Secondhand zu kaufen.
Genau. Das heißt, wenn man das mal zusammenfasst, wir wollen, dass es insgesamt weniger Produktion von Klamotten gibt. Wir wollen, dass die Klamotten anders zusammengesetzt sind über diese sogenannte Ökomodulation. Wir wollen, dass die Hersteller bezahlen müssen für eben die Profite, die sie auch machen, weil die Profite sind privat, aber die Kosten, die wir alle tragen, sind vergesellschaftet am Ende des Tages. Und wir können damit dann auch Systeme aufbauen, die für alle zugänglich sind, die auch für alle, die das wollen, günstig sind und genau, die leicht zu finden sind, so dass es eben in den Alltag integriert werden kann. Und was wir auf jeden Fall auch machen, also ich meine, wir werden weiter an diesem Thema massiv dranbleiben. Der nächste Black Friday kommt nämlich auf jeden Fall. Das ist ja schon ein Gesetzesdatum. Da werden wir natürlich drumherum sehr viel machen, aber natürlich nicht erst dann, sondern auch jetzt schon. Das heißt, wir werden weiter juristisch gegen große Fast-Fashion-Konzerne vorgehen. Auch wenn wir immer deutlich machen wollen, das Problem kann nicht vollständig auf Verbraucherinnen und Verbraucher, auf die Menschen da draußen abgewälzt werden. Das können wir nicht alleine lösen. Wir brauchen dafür auf jeden Fall die Politik.
Genau. Und das Wichtige ist aber nochmal zu sagen, wir sind nicht hilflos. Natürlich müssen wir die großen Firmen die Verantwortung nehmen, denn die machen Profite ohne Ende mit Fast-Fashion auf unser aller Gesundheit und auf die Kosten unserer Zukunft. Aber das Tolle ist, Kleidung ist ja etwas, was wir alles tragen. Das heißt, wir können eigentlich jeden Tag aktiv werden. Das bedeutet also, macht doch die Alternativen mal wirklich in eurem Alltag sichtbar. Schenkt doch mal zum nächsten Geburtstag ein Secondhand-Textil. Verschenkt doch mal eine Mitgliedschaft in der Kleiderei. Geht doch mal mit euren Liebsten, wenn das nächste Event ansteht, zu einer Kleidertauschparty oder eben zum Beispiel mal zu einer Repariermöglichkeit, was mittlerweile natürlich auch nicht mehr Stopfen heißt, sondern Visible Mending. Also es ist eigentlich super, was es da draußen alles gibt. Und es macht ehrlich gesagt auch viel mehr Spaß, als einfach einfach nur so stumpf durch so einen Laden zu gehen und okay, das ist das Teil, was irgendwie 5 Millionen Leute morgen anhaben werden. Das heißt, es ist eigentlich wirklich eine tolle, eine schöne Welt. Ich habe die ja auch neu entdeckt, diese Fair Fashion Welt, und ich liebe es dort. Es ist wirklich schön und ich kann euch allen nur empfehlen, macht es mit, denn wir sind eigentlich alle Influencer in jeden Tag und die können wir ja auch für eine bessere und eine schönere Welt sein, und da kann ich euch nur einladen. Hier geht es nicht um Verzicht, sondern ich verspreche euch, es ist ein Gewinn für euren Alltag und es macht wirklich Spaß.
Und das könnt ihr, Viola, auf jeden Fall glauben. Vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Ihr hört, wir sind sehr, sehr begeistert da an der Arbeit, bleiben da auch weiter dran, freuen uns megamäßig, wenn ihr uns an der Stelle einfach folgt und uns da unterstützt, wenn es Petitionen gibt und mit all dem, was Viola gesagt hat. Ganz herzlichen Dank, liebe Viola, für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Danke, ich freue mich aufs nächste Mal.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.